Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Ja, bei mir ist eigentlich alles prima, bei dir?
Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich bin ja hier im Brandenburgischen auf dem Dorf. Also, naja, in Kleinmach nur nicht so richtig auf dem Dorf. Und so sehr dicht dran. Ja, sehr dicht dran auch an Berlin, gebe ich alles zu. Aber du bist schon mehr der Stadtmensch, es sei denn, du gehst ins sizilianische Exil, oder?
Ja, das stimmt. Da ist dann, wobei das ist ja auch Städtchen eher. Also auf dem Land kann man da jetzt auch fairerweise nicht so ganz sagen, aber ja, es ist schon mehr Land als hier mitten im Prenzlauer Berg, das stimmt.
Unter uns, mir würde das auch vollkommen reichen. Ich darf das jetzt an der Stelle nicht so laut sagen, weil wenn meine Frau das hört, dann flippt die aus. Die will nämlich schon Stadt und am liebsten auch Berlin näher. Ja, aber ich könnte da auch irgendwie hinterm Deich in Dithmarschen eigentlich ganz gut leben. Vorausgesetzt, das Internet ist da endlich mal schneller. Im Moment helfe ich mit dem Satelliten nach. Das geht sehr gut, aber da muss eine Lösung her. Aber das ist nicht das einzige Problem, was es im Plattenland so mit sich bringt und auch nicht die einzige Möglichkeit, wie Digitalisierung da gut helfen kann. Und deswegen haben wir das als Thema in dieser Folge vom Ohr am Netz. Also die Digitalisierung auf dem Plattenland, quasi das digitale Dorf. Bevor wir darüber aber reden, gibt es natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
In der letzten Woche hat die Eco-Beschwerdestelle, die sich ja seit Jahren oder Jahrzehnten, kann man jetzt fast schon sagen, für die Bekämpfung illegaler und unerwünschter Internetinhalte einsetzt, ihren Jahresbericht für 2023 vorgestellt. Und ein paar Zahlen daraus wollen wir euch auch jetzt gerne präsentieren. Mit 17.493 berechtigten Fällen verzeichnete die Eco-Beschwerdestelle tatsächlich auch im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand gemeldeter Rechtsverstöße im Internet. Der Großteil dieser erhaltenen Beschwerden, nämlich 91%, fallen hier leider auch in den Bereich sexuelle Gewalt und Grenzverletzungen gegen Kinder und Jugendliche. Dazu sagt die Beschwerdestellenleiterin Alexandra Korskiba, dass die Zunahme von Beschwerden insbesondere in diesem Bereich natürlich erschütternd ist. Gleichzeitig zeigen die Zahlen auch, dass die Gesellschaft aber wachsam sei und sich eben ganz klar gegen solche und auch andere illegale Inhalte positioniere. Und das zeigt tatsächlich auch Wirkung, denn die von der Beschwerdestelle monierten Rechtsverstöße wurden weltweit in über 98% der Fälle gelöscht. In enger Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkpartnern konnte die Eco-Beschwerdestelle 2023 tatsächlich ganze 100% der im juristischen Sprachgebrauch noch immer als Kinderpornografie bezeichneten Inhalte, also Darstellungen sexuellen Missbrauchs, löschen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Durchschnittlich passierte dies innerhalb von 1,86 Tagen, also weniger als 2 Tagen, also auch relativ schnell. Und die Verfügbarkeitszeiten sind damit im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr sogar noch gesunken. Das unterstreicht natürlich, wie wichtig die Arbeit der Beschwerdestellen und ihrer Partner ist und dass das Prinzip Löschen statt Sperren sehr gut funktioniert. Ja, an der Stelle wollen wir euch auch nochmal darauf hinweisen, dass wirklich alle Menschen und Akteure der Internetwirtschaft anonym potenziell illegale Inhalte im Internet bei der Eco-Beschwerdestelle unter beschwerdestelle.eco.de melden können. Also wenn euch irgendetwas auffällt, was euch komisch vorkommt, einfach melden. Die Kolleginnen und Kollegen dort sind Juristen, die prüfen das und bearbeiten es eben im Zweifel mit juristischen Behörden dann auch weiter.
Den Link dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes, klar. Und wir bleiben eigentlich auch gleich bei der Strafverfolgung im Netz der Ermittlungsbehörden. In der vergangenen Woche hat sich die Ampelregierung auf einen Kompromiss beim sogenannten Quick-Freeze-Verfahren geeinigt. Dabei handelt es sich um eine bürgerrechtskonforme Möglichkeit zur Datenspeicherung in potenziellen Strafprozessen. Beim Quick-Freeze-Verfahren können die Ermittlungsbehörden relevante Telekommunikationsdaten, also die sogenannten Verkehrsdaten wie IP-Adressen oder Telefonnummern, umgehend bei den Providern einfrieren lassen, wenn der Verdacht auf eine Straftat von erheblicher Bedeutung besteht, zum Beispiel Totschlag oder Mord. Die damit zusammenhängenden Daten dürfen dann erstmal nicht mehr gelöscht werden. Wenn sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen zeigt, dass die Daten tatsächlich für das Verfahren relevant sind, dürfen die Ermittler in einem zweiten Schritt auf diese relevanten Daten zugreifen. Aber sowohl das Einfrieren als auch die spätere weitere Übermittlung an die Behörden benötigen, eine gerichtliche Anordnung. Das Quick-Freeze-Verfahren ist eine Nachfolgeregelung für die Vorratsdatenspeicherung, die ja vom europäischen
Dauerthema.
Ja, genau, vom Europäischen Gerichtshof seit 22 für rechtswidrig erklärt wurde und ja auch noch nicht so richtig bei uns verschwunden ist. Das ist natürlich auch was der ECO anprangert, ja, weil eigentlich hätte das Ganze schneller gehen müssen. Tendenziell ist es aber gut, dass es dieses Quick-Freeze-Verfahren gibt, weil es ist zumindest erstmal eine sinnvolle Alternative und es hilft dabei eben eine Vorratsdatenspeicherung von uns allen komplett obsolet zu machen. Also wieder mal ein Signal in die Richtung, dass es auch anders geht. Deswegen betont auch der Vorstandsvorsitzende des ECO, Oliver Süme, dass die aktuelle Entwicklung hinsichtlich des Quick-Freeze-Verfahrens ein Schritt in die richtige Richtung sind. Und auch er findet es sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung nicht konsequent die Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung anstrebt und schnell genug vorantreibt, denn sie ist rechtswidrig. Ja, insofern Quick-Freeze gut. Mal gucken, wie das Ganze dann funktionieren kann.
Ja, und last but not least haben wir noch eine Zahl der Woche für euch, passend zu unserem Folgenthema Digitalisierung auf dem Land. Wir haben nämlich gemeinsam mit Civi mal die Leute befragt, wo sie denn die Potenziale sehen, gerade von digitalen Tools auf dem Land, um eben Dörfer besser auch anzubinden und smarter zu machen. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr eindeutig ausgefallen. Da sagen 4 von 5 Deutschen, dass die Digitalisierung den ländlichen Raum attraktiver macht. Besonders profitieren die Menschen hinsichtlich Jobs und Beschäftigung. Das sagt rund jeder und jede Dritte. Und jeder und jede Fünfte sehen im Mobilitäts- und Verkehrsangebot auf dem Land die größten Vorteile durch die Digitalisierung. Und auch eine Verbesserung der medizinischen Versorgung nennen immerhin 18% als entscheidend und 8% nennen hier noch eine Verbesserung des Bildungsangebots. Der ECO-Geschäftsführer Alexander Rabe sagt dazu, dass zur ohnehin bereits hohen Lebensqualität in ländlichen Gebieten weitere Vorteile durch digitale Services für die BürgerInnen nutzbar werden, die bislang zumeist den Menschen in Städten vorbehalten waren. Voraussetzung dafür sei aber ein flächendeckender Zugang zu Breitband-Internetanschlüssen sowie ein dicht ausgebautes Mobilfunknetz mit hohen Datenübertragungsraten. Um das zu erreichen, müsse die Wirtschaft und die Politik jetzt schnellstmöglich die Gigabit-Strategie umsetzen.
Tja, und wenn die dann kommt, dann wird das Leben auf dem Land noch attraktiver. Lange sprach man ja quasi von einer dauerhaften Strukturkrise. Ne? Landflucht war ein ganz, ganz großes Thema. Der Trend hat sich ein bisschen gedreht. Also spätestens seit der Pandemie ist vielen Menschen aufgefallen, dass doch die Lebensqualität auf dem Land deutlich größer ist und viele ziehen in Anführungszeichen raus, also raus aus den Städten aufs Land. Und damit das Leben da noch besser wird und die Lebensqualität steigt und ich sag mal die großen Abstände vielleicht schneller überbrückt werden können, ist eben Digitalisierung eine echte Schlüsseltechnologie oder sagen wir mal ein Schlüsseltrend, der da helfen kann. Deswegen ist das ja heute auch das Thema hier unseres Podcasts Ohr am Netz.
Ja, und die Digitalisierung auf dem Land kann eben niedrigschwellige Angebote bieten, Menschen zu verbinden und einen direkten Austausch zu ermöglichen, sowohl untereinander als auch mit Behörden und Verwaltung. Die Vernetzung untereinander ist ja gerade dort wichtig, wo eben Strukturen mithilfe von ehrenamtlichen Vereinen häufig auch aufrechterhalten werden, zum Beispiel im Bereich der Kultur- und Denkmalpflege, bei der Betreibung von Einrichtungen wie Bibliotheken, Sportvereine, Freiwillige Feuerwehr etc. Hier braucht es Nachwuchs, um das bestehende Angebot und Infrastrukturen zu erhalten, aber auch um neue Gemeinschaftsprojekte zu schaffen.
Tja, und es gibt viele Menschen, die auf dem Land leben und innovative, tolle Ideen haben vor Ort in den Dörfern und Gemeinden. Aber solche Projekte oder solche Ideen brauchen Starthilfe und natürlich auch in Form von finanzieller Unterstützung und dem passenden Netzwerk. Dafür hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Fördermaßnahme Land Digital ins Leben gerufen. Was die genau ist, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an, in kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die Bundesrepublik Deutschland ist größtenteils ländlich geprägt. Mit 91% der Landesfläche, die als sehr oder überwiegend ländlich gelten. Über die Hälfte der Bevölkerung, genauer gesagt 57%, lebt ebenfalls in diesen ländlichen Gebieten. In diesen Regionen sind Herausforderungen wie weite Entfernung, eine alternde Bevölkerung und Bevölkerungsrückgang besonders präsent. Dies führt dazu, dass viele Infrastruktur- und Versorgungsangebote nicht mehr genutzt werden. Die Folgen sind Arbeitsplatzverluste, Mangel an weiterführenden Schulen und Supermärkte, die kilometerweit entfernt sind. Eine Möglichkeit, die Lebensbedingungen in diesen Regionen zu verbessern, liegt in der Digitalisierung. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL, unterstützt daher das Programm Land Digital. Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume. Im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung, Pule Plus, wurden zwischen Ende 2017 und März 2022 bundesweit 48 Modellprojekte gefördert. Diese Projekte umfassten unter anderem mobile Beratungsangebote der Verbraucherzentrale in Brandenburg, Online-Therapiesitzungen in Unterfranken, digitale Berufsorientierung für Jugendliche in Nordhessen oder die Möglichkeit zum Anmieten von Autos im ländlichen Baden-Württemberg. Zahlreiche Apps wurden entwickelt, um das Dorfleben zu bereichern, Nachbarschaftshilfe zu organisieren und das Ehrenamt zu stärken. Diese Vielfalt zeigt, Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten für ländliche Regionen. Besonders erfolgsversprechend sind vor allem jene Projekte, die Digitalisierung als Teil der Problemlösung oder zur Deckung eines Bedarfs begreifen. In manchen Fällen stoßen sie Veränderungen an, die über die eigene Region hinaus Wirkung zeigen. Sie werden damit zu Vorbildern für Digitalisierungsvorhaben im ganzen Bundesgebiet.
Viele tolle Projekte sind da bereits gelaufen. Einige laufen sogar noch weiter. Zeit auf jeden Fall mal ein bisschen Bilanz zu ziehen.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Claudia Müller ist seit Januar 2023 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das Ministerium unterstützte von 2017 bis 2022 mit der Fördermaßnahme Land Digital Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume eine Reihe an Digitalisierungsprojekten im gesamten Bundesgebiet, haben wir eingangs in der Folge uns ja hier schon erklären lassen. Heute ist Claudia Müller bei uns dabei hier im Ohr am Netz und wir freuen uns sehr, damit ihr darüber sprechen zu können, was Digitalisierung im ländlichen Raum bewirken kann und auch bewirken muss und welche Rolle die Politik dabei spielen kann und sollte, damit wir da schnell vorankommen. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Müller. Hallo.
Moin.
Jo, moin, moin.
Ne? Nee, moin, moin ist schon zu viel. Das ist ja schon geschnackt.
Oh, das ist schon geschnackt. Okay. Wir haben so ein kleines Ferienhäuschen in Dithmarschen. Da war ich jetzt gerade eine Woche über Ostern und Sie haben total recht. Also das ist schon, wenn es schlimm ist, ist es oha. Wenn es richtig hart ist, ohauaha. Aber mehr muss nicht gesagt werden.
Genau.
Jetzt wollen wir mal nicht gleich bei oha und ohauaha anfangen, sondern einfach mit moin und lassen Sie uns mal in den ländlichen Raum gucken. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Dithmarschen, Norddeich, 400 Seelendorf, nicht mal mehr ein Supermarkt. Ne? Und ja, also meine Internetanbindung, ich habe da 18 Mbit. Und jetzt habe ich Satelliteninternet. Das ging deutlich schneller jetzt in dieser Woche. Also wir haben da so die ein oder anderen Herausforderungen im ländlichen Raum. Auch was so ein bisschen die Menschen da vor Ort angeht, weil die sind häufig ein bisschen älter als so die jungen, fitten People in der Stadt und auch manchmal ein bisschen weniger digital und auch häufig verstreut. Aber Digitalisierung kann doch extrem helfen, da einiges besser zu machen, oder? Also was ist da Ihre Meinung?
Digitalisierung kann auf jeden Fall helfen. Ich will aber davor warnen, Digitalisierung ist nicht die Alleinlösung, ist nicht das Allheilmittel, sondern es ist wirklich ein Mittel zum Zweck, um Angebote miteinander besser zu vernetzen, um sie erreichbarer zu machen und damit dann beizutragen, das Leben in ländlichen Räumen attraktiver zu gestalten. Für die dort Lebenden, Ältere, aber eben dann auch für Jüngere dort wieder hinzuziehen. Und das Wichtigste, Sie haben es angesprochen, eben natürlich muss dafür die Infrastruktur stimmen. Ich wohne übrigens auch auf einem sehr, sehr platten Land. Meine Gemeinde ist noch kleiner. Ich habe allerdings Glasfaser.
Ah, super. Ja, bei uns gibt es auch Glasfaser, aber zwei Straßen weg.
Das ist natürlich Pech.
Ich kann sie spüren, die Glasfaser, aber leider nicht nutzen. Aber naja, ich habe ja jetzt eine Lösung gefunden. Ja, einerseits geht es darum, so ein bisschen irgendwie die, ich sag mal, dünneren Angebote für die Menschen, die da leben, leichter erreichbar zu machen, wirklich zu vernetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und Leute, die hinziehen, die gucken natürlich, wie ist da die Anbindung, wie ist die Bandbreite, die Infrastruktur, ich sag mal, in der physischen, aber auch in der digitalen Welt. Also ganz klar, jetzt haben Sie ja mit dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Projekts Land Digital 48 verschiedene Projekte im Bereich Digitalisierung im ländlichen Raum gefördert. Erzählen Sie mal so ein bisschen, was waren das alles für Projekte? Was war da so dabei?
Also die waren wirklich extrem unterschiedlich. Wir hatten verschiedene Themencluster, Wirtschaft und Arbeit, Ehrenamt, Beteiligung im ländlichen Raum wahnsinnig wichtig. Mobilität, da sind wir über ein Thema Erreichbarkeit, Bildung, Qualifizierung, Gesundheit und Pflege, Nahversorgung, also wirklich querbeet. Vielleicht mal ein paar Auszüge. Wir hatten zum Beispiel einen Bereich Bremke Digital, also eine Kommune, die sich in eigene Plattformen genutzt hat, wo es einfach darum geht, den Dorffunk zu verbessern. Also wirklich Kommunikation untereinander, Informationen auszutauschen. Das war so erfolgreich in Niedersachsen, dass inzwischen 16 andere Kommunen übernommen haben, dieses System. Also wie man Menschen ganz, ganz niedrigschwellig miteinander in Kontakt bringt. Nicht jeder geht mehr in, oder Dorfkneipe gibt's nicht mehr, wo man sich vorher ausgetauscht hat.
Ja, die sind weg, ne?
Genau. Wo kann man das jetzt machen? Vielleicht im digitalen Raum. Es gab ein Projekt, ein Fremdsprachenassistent im Medizinbereich, der ist Rettungsassistenten im ländlichen Raum erleichtert, mit Menschen, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben, in Kontakt zu kommen. Mhm. Ich lebe in einer Region relativ dicht an Polen. Wir haben hier Gemeinden mit einem hohen Anteil an polnischen Einwohnern, die eben nicht Deutsch sprechen. Aber auch die brauchen medizinische Hilfe. Auch
Sie werden lachen, da in Dithmarschen, wo ich jetzt gerade war, da sind sehr, sehr viele Menschen aus Rumänien, die sich da angesiedelt haben. Die waren als Erntehelfer da bei der Kohlernte. Die sind jetzt natürlich da geblieben. Also klar, super Tool. Ja.
Es gab auch da wirklich extrem hohe Zugriffszahlen. Die Downloadzahlen haben uns gerade bei dem wirklich sehr überrascht. Also da ist ein echter Bedarf. Bedarf dabei. Oder das Beispiel, dass Dorfläden digital ihr Angebot bereitstellen können, vielleicht auch in Zukunft miteinander vernetzen, um dann auch Vorbestellungen möglich zu machen, sodass auch der kleine Dorfladen dann vielleicht etwas mehr anbieten kann und dann die Vollversorgung anbieten kann. Also all solche Varianten. Das Spannende war, wir haben nicht gesagt, was soll gemacht werden, sondern die Ideen sind ja vor Ort entstanden. Also dieses klassische Bottom-up-Prinzip. Vor Ort gibt's eine Idee, wir haben das unterstützt. Und ganz wichtig dabei natürlich, wir haben gesehen, was funktioniert. Aber es gehört auch dazu zu sehen, was funktioniert da nicht. Auch das ist ein Learning, das heißt auch Projekte, die vielleicht nicht jetzt weitergeführt werden, auch das ist immer ein Erfolg, weil man davon lernen kann und sich auch untereinander austauschen kann. Was geht und was geht nicht und wo brauchen wir vielleicht noch mehr Entwicklung?
Ich weiß nicht, Frau Müller, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es manchmal so, ich halte mich ja für so einen digital sehr affinen Menschen und dann gibt es manchmal so Ideen, wo ich sage, ja klar, das wird eine Bombe, das wird ein Einhorn, das funktioniert. Und dann lehrt mich die Realität dann leider eines Besseren. Gab es irgendein Projekt, wo Sie gesagt hätten, für das Ding lege ich meine Hand ins Feuer, das wird das Top-Teil und am Ende war es dann doch ein Rohrkrepierer?
Ich würde mich ja tatsächlich nicht immer als so 100% digital affinen Menschen bezeichnen, deswegen bin ich mit solchen Vorhersagen immer vorsichtig.
Ja, ich leider nicht.
Aber tatsächlich, also ich würde sagen, dieses Sprachtool, das hat uns eher positiv überrascht.
Ja.
Da hab ich zumindest das Potenzial vorher nicht gesehen gehabt, dass es so groß eingeschlagen ist. Das war positiv überraschend.
Hm. Jetzt ist es ja so, dass gerade in den ländlichen Regionen häufig die Menschen, ich habe es anfangs schon gesagt, so ein bisschen älter sind. Und ich meine, wenn wir uns die älteren Menschen, auch die in der Stadt, ja, ich will die jetzt gar nicht ausnehmen, die sind, was digitale Sachen angeht, ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ängstlicher, weil sie halt auch irgendwie, ich sag mal, durch die Medien so ein bisschen aufgeschreckt wurden durch verschiedene Cyberkriminelle und was da nicht alles und die gefährliche Welt des Internets. Wie sehr ist es auch bei dem Forschungsprojekt wichtig gewesen, den Leuten da erstmal Know-how an die Hand zu geben? Wie schätzen Sie es ein? Wie wichtig ist es da auf dem Land vielleicht noch mal mehr so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten?
Also es ist ja ein grundsätzliches Thema für nicht die Digital Natives und ich zumindest, wie gesagt, zähle mich nicht unbedingt dazu, auch wenn es für mich tägliche Arbeit ist, Möglichkeiten an die Hand zu geben, darüber zu lernen. Das geht am besten mit Menschen. Da ist nicht nur Digitalangebot, sondern da ist dann tatsächlich der direkte menschliche Kontakt wichtig mit Menschen, denen vertraut wird vor Ort. Und wir haben auch in einem Projekt solche Digitallotsen ausgebildet, die genau diese Rolle übernommen haben. Sozusagen vertrauenswürdige Menschen, die das entsprechende Wissen vermitteln. Und ich sage mal, gerade im Umgang auch mit Behörden ist das ja heutzutage wichtig. Wir wollen, dass die Behördengänge digitalisiert werden, was gerade für ländliche Räume extrem wichtig ist, denn die Wege können wahnsinnig weit sein. Die Öffnungszeiten sind nicht arbeitnehmerfreundlich immer. Das muss man lernen. Da muss man auch wissen, wo setze ich den Haken richtig und nicht, dass ich was vergesse und dann mehr Arbeit habe. Und dafür braucht es Leute, die dieses Wissen dann auch vermitteln. Und das war auch zum Beispiel eines der Projekte in diesem Raum.
Waren das auch dann Leute, die von hier wegkamen, also die aus dem Dorf selber waren und dann die Lotsen waren, also die man auch kannte, weil sie gesagt haben, man konnte denen vertrauen. Also wahrscheinlich waren die, na, die sind da wahrscheinlich aufgewachsen und man kannte sie, oder?
Also es sind Menschen, die zum Großteil ja dort in den Orten oder in der Gegend schon kommunal und ehrenamtlich engagiert waren. Häufig ist es so, es muss einfach ein echter Mensch sein. Man vertraut dann vielleicht nicht unbedingt der KI, die dann was Lustiges erzählt, sondern es muss jemand sein, den man direkt sieht, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das schafft immer noch das meiste Vertrauen, auch dann für digitale Angebote.
Jetzt haben wir ja gerade schon ein paar schöne Beispiele gehört und ein paar, die Sie selber auch überrascht haben. Wie bewerten Sie denn jetzt, ich sag mal, den Erfolg dieser Fördermaßnahme Land Digital? Was wurde jetzt so insgesamt auf dem Plattenland erreicht und was glauben Sie, hat da vielleicht nochmal Fahrt aufgenommen in Sachen Digitalisierung?
Das Spannende war ja auch, dass die Projekte sich auch untereinander vernetzt haben, dass man auch miteinander kommuniziert haben und dass man eben auch über die Misserfolge untereinander gesprochen hat. Und das, finde ich, ist einer der größten Erfolge, die Kommunikation. Im Endeffekt, wenn wir über Digitalisierung, über diese ganzen Tools sprechen, dann geht es immer um Kommunikation. Es geht immer darum, miteinander in Kontakt zu treten. Und ich würde sagen, das ist das, was es vorangetrieben hat. Und es geht eben auch darum zu gucken, wie wir diese Projekte weiterführen können. Es ging ja auch darum, dass andere dann lernen können, Dinge übernehmen können und dass das wirklich funktioniert, dass es eben nicht nur Modelle waren, die dann, Förderung ist vorbei und jetzt beenden wir das, sondern die weitergeführt werden und die sich weiter verbreitet haben. Das ist schon ein großer Erfolg.
Das heißt also, einige dieser Projekte, Sie hatten es gesagt, bei dem einen Beispiel ist es in mehreren Gemeinden jetzt passiert. Also ich sag mal, der digitale Klönschnack, der früher im Dörpskrug stattgefunden hat, der jetzt eben digital stattfindet. Weil das ist ja häufig die Schwierigkeit. Ne? Eine Förderung läuft aus, ein Projekt ist zu Ende und niemand findet sich und auch keine Finanzierung, um es weiterzumachen. Also das funktioniert an verschiedenen Stellen.
Das funktioniert tatsächlich. Super. Richtig an verschiedenen Stellen. Und das ist wirklich toll zu sehen, dass da der Anschub funktioniert hat.
Was können wir, also wir Gesellschaft, Sie Politik, keine Ahnung, die Hörerinnen und Hörer Wirtschaft, dann tun, damit die Digitalisierung im Plattenland bei uns in Deutschland weiter und vielleicht sogar noch schneller vorangeht?
Na, das Entscheidende ist tatsächlich erstmal, dass wir die Infrastruktur schaffen. Das ist aber die Hausaufgabe vor allen Dingen an Politik, an die verschiedenen Ebenen noch schneller in der Genehmigung und dann tatsächlich auch in der Ausschreibung der Aufträge zu werden. Dass die dann auch demnächst das Glasfaser nicht nur zwei Straßen weiter haben, sondern bis bei ihn ran. Weil ohne die Infrastruktur geht es dann einfach nicht. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wo gibt es möglicherweise regulatorische Hemmnisse, wo müssen wir nochmal arbeiten. Aber das bekommt man zum Teil erst mit, wenn man tatsächlich dann an diese Grenzen stößt, wo wir dann sehen, wo wir das brauchen. Und ich glaube, bei Wirtschaft geht es vor allen Dingen darum, mutig zu sein, auch mal Dinge auszuprobieren. Und ja, Scheitern gehört auch immer mal wieder dazu. Den Mut zum Scheitern auch mal zu haben, ich glaube, das ist wichtig, um voranzukommen, weil ansonsten haben wir zu viel Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir brauchen Mut.
Ja, auch mal den Mut dazu zu haben, als User einfach mal was Neues auszuprobieren, auch wenn es erstmal Arbeit macht, sich reinzufuchsen. Am Ende kann es extrem viel Zeit sparen und wunderbare, tolle neue Möglichkeiten ergeben auch. Ne? Das ist ja bei ganz vielen digitalen Tools im Endeffekt der Fall.
Ich muss mich da auch immer mal wieder überwinden, aber hinterher ist man froh, wenn man es getan hat.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz in die Glaskugel werfen, weil wir haben ja einerseits diese ultravollen Städte, irgendwie ohne Ende Verkehr, viel zu viele Menschen auf dem Haufen. Hier in Berlin Mieten, die kann man, also Münchner Verhältnisse bundesweit, sage ich jetzt mal, ja. Also, und die Leute wollen ja auch gerne irgendwie ins Grüne gucken und raus. Und wie sieht die Zukunft aus? Also wie stellen Sie sich das von mir im Moment noch so despektierlich platte Land genannte Flächenland in Deutschland zukünftig vor?
Also den Trend sehen wir ja auch. Leben in ländlichen Räumen ist auch wahnsinnig schön. Also die Natur um einen herum zu haben, den Platz zu haben, auch das ist ja eine Form von Freiheit.
Absolut.
Und was wir aber sehen, wir brauchen die Arbeitsplätze dazu, aber Arbeitsplätze sind heutzutage ja gar nicht mehr unbedingt ortsgebunden, sondern in vielen Bereichen kann man Arbeit auch von anderen Orten aus. Was wir sehen, ist in ländlichen Räumen ganz viele Coworking-Bereiche, die wirklich, ich will nicht sagen, wie Pilze aus dem Boden sprießen, das trifft es nicht so ganz, aber dass wir Orte finden, wo man Arbeit dichter an die Menschen heranholen kann. Denn häufig ist es eben so, wenn man eben die Infrastruktur zu Hause noch nicht hat, der Weg aber zur Arbeit zu weit ist, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit dazwischen. Wir haben neue Formen von Arbeiten, die sich in ländlichen Räumen unglaublich gut ausleben lassen können, weil man eben Menschen anders nochmal miteinander verbinden kann in diesen Räumen. Das nutzen inzwischen auch Behörden. Also es ist nicht mehr nur in der klassischen freien Wirtschaft, sondern auch in Behörden wird das durchaus gesehen. Auch Mobilität können wir nochmal dadurch ein bisschen weiterspinnen. Also das, was wir schon kennen in den städtischen Räumen mit Sharing-Angeboten, können wir mit digitalen Angeboten dann auch in den ländlichen Räumen.
Das wäre fein.
Das wäre grob, weil da brauchen wir es ja, eigentlich.
Weil ich bin ja auch raus aus Berlin. Wir wohnen im Brandenburgischen, aber direkt dran an Berlin, was aber bedeutet, sämtliche Carsharing, Rollersharing, irgendwas Sharing endet auch zwei Straßen vor unserer Nase.
Und genau da brauchen wir es. Und wir brauchen dann auch die Verbindung hin zu öffentlichen Nahverkehrsangeboten. Und natürlich, wenn ich in den ländlichen Raum hinaussehe, frage ich mich, wie ist denn da die Situation Gesundheitsvorsorge? Wie ist denn das Bildungsangebot für Kinder? Wie ist das Freizeitangebot? Und bei diesen Sachen, da sehen wir, wie über die Digitalisierung Angebote so verbessert werden, dass ich sie nutzen kann. Also gerade Thema Telemedizin macht das Gesundheitsministerium ja auch einiges, wie man dann Möglichkeiten miteinander verbindet, darüber Kontakt zum Arzt, aber dass vor Ort das möglicherweise ein medizinisches Fachpersonal, aber eben kein Arzt ausführen kann. Aber ich brauche diese Verbindungen dazu. Und damit kann die Digitalisierung wirklich ein Push für das Leben in den ländlichen Räumen sein, weil ich dann die klassischen Angebote erreichbarer mache. Und damit haben wir dann ein Thema Gleichwertigkeit. Nicht gleiche Lebensverhältnisse.
Nee, wollen wir ja nicht.
Aber gleichwertig.
Gleiche Lebensverhältnisse, deswegen ziehen wir ja raus.
Genau.
Okay, also mehr Bandbreite und besserer Ausbau, dadurch mehr Teilhabe für alle, sehr, sehr viele Chancen. Wir brauchen aber alle ein bisschen Mut, also sowohl Politik als auch Wirtschaft, als auch die Userinnen und User, um das Ganze dann eben auch zu nutzen und zum Fliegen zu kriegen. Das lernten wir von Nicht-Digital-Native Claudia Müller, aber durchaus digitaler Enthusiastin, zumindest wenn es darum geht, wie die Digitalisierung im ländlichen Raum in Deutschland helfen kann. Es war mir eine Wonne. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ja, ganz interessant fand ich jetzt aus dem Gespräch mit Claudia Müller, dass Digitalisierung also nicht nur dafür sorgt, dass Menschen sich untereinander vernetzen, sondern auch virtuell in den Kontakt mit ihrer Verwaltung treten. Das ist ja auch aus digitalpolitischer Sicht von Vorteil, da es eben auch die Weichen für die Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes in ländlichen Regionen stellen könnte. Damit können BürgerInnen durch digitale Angebote den Gang zum Amt sich ersparen, der, wie Frau Müller ja richtig gesagt hat, gerade bei dann auch manchmal etwas längeren Wegen auf dem Land durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und eines der Projekte aus der Fördermaßnahme war tatsächlich so erfolgreich, dass es in Niedersachsen das Kooperationsprojekt Digitale Dörfer inspiriert hat. Und darüber habe ich mit Wiebke Osigus, der niedersächsischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung, gesprochen.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Wiebke Osigos ist seit November 2022 niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Heute ist sie hier beim Ohr am Netz zu Gast, um mit uns über das vom Land Niedersachsen geförderte Projekt Digitale Dörfer zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Osigos.
Ja, ein herzliches Hallo hier aus dem Ministerium.
Frau Osigos, Ihr Ministerium fördert die Plattform Digitale Dörfer Niedersachsen. Worum handelt es sich denn dabei und welche Angebote umfasst diese Plattform?
Also letztendlich versuchen wir, die Dorfkneipe ein Stück weit digital zu ersetzen, also den Plausch über den Gartenzaun, das Miteinander in Kontakt kommen, das gegenseitig auch aushelfen auf ganz niedrigschwelliger Basis, aber sozusagen in die Zukunft transportiert mit den Möglichkeiten, die es einfach virtuell gibt. Und dafür nutzen wir dann halt letztendlich eine digitale Plattform. Das teilt sich auf in ganz unterschiedliche Möglichkeiten, also einen Informationsbereich, wo man schauen kann, was ist in meinem Dorf los, was ist in meiner Kommune los, was hat vielleicht der Bürgermeister gepostet, kommt die Müllabfuhr später und. Aber natürlich auch so der niedrigschwellige Austausch. Mir fehlen Gartenzwiebeln. Kann jemand mein Kind mitnehmen oder weiß jemand, ob die und die Straße noch übers Hochwasser gesperrt ist? Also wirklich Austausch, der über letztendlich die Menschen vor Ort funktioniert und mit dem man einfach auch wieder ein Stück zusammenkommt.
Und wo ist die App schon verfügbar? Also sind das im Moment noch so einzelne Dörfer sozusagen oder ist das durchaus schon breit in der Fläche?
Ja, ich würde sagen, das ist durchaus schon in der Fläche. Also fast 200 Kommunen mit über insgesamt 1000 Ortsteilen nutzen bereits die Angebote der digitalen Dörfer. Also das sind mehr als 52.000 Menschen, die diese Dorffunk-App auf dem Handy haben. Und das wirklich über Land verteilt in ganz unterschiedlich großen Bereichen. Und das ist etwas, was uns natürlich besonders freut, weil sich damit natürlich auch rumspricht. Das merken wir halt auch und die Nachfrage ist ungebremst.
Toll. Welche Herausforderungen sehen Sie denn im ländlichen Raum? Also gerade Niedersachsen ist ja ein durchaus ländlich geprägtes Land, ist ja ein Flächenland. Wie kann denn Digitalisierung hier Abhilfe schaffen und wo?
Naja, vor allem, also was Sie ansprechen, ist ja richtig. Wir haben in Niedersachsen zum Teil wirklich weite Strecken und eingeschränkte Mobilität. Und diese beiden Faktoren führen natürlich dazu, dass man nicht einfach mal irgendjemand nebenbei trifft oder dass man unverabredet einfach sein Problem gelöst bekommt. Und ich glaube, diese Brücke dazwischen, zwischen der Sichtbarkeit einander und den menschlichen Herausforderung. Diese Brücke baut letztendlich die App, sodass man einfach ein Dorfleben stattfinden lässt unter den Bedingungen, die heutige Zeit auch einfach, aber auch unter den Möglichkeiten, die heutige Zeit halt auch einfach strukturell gibt.
Nun können sich ja Bürgerinnen und Bürger mithilfe der digitalen Dörferplattform nicht nur untereinander vernetzen, sondern auch mit der kommunalen Verwaltung interagieren. Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es denn da?
Also es gibt insbesondere die Möglichkeit, dass die Kommune ihre Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern aufnimmt. Das finden wir sehr, sehr wichtig. Ob es jetzt Sprechzeiten sind für Bürgersprechstunden oder Informationen über den ÖPNV oder Bauarbeiten oder wie auch immer. Also auch einfach Dinge, die nicht zuletzt den Alltag der Menschen auch wirklich beeinflussen. Also wenn ich morgens weiß, ich muss einen Umweg fahren beispielsweise und ich komme von über Land, dann beeinflusst das nicht nur maßgeblich meine Zeitplanung, sondern vor allen Dingen auch die Fahrzeit letztendlich. Aber natürlich auch, wir haben ein Kuscheltier beispielsweise gefunden oder es wird ein Fahrrad vermisst und. Also wirklich so die Herzensdinge des täglichen Lebens, für die auch früher möglicherweise das schwarze Brett zuständig gewesen ist. Und das können wir halt untereinander zwischen den Menschen darstellen, aber natürlich auch im Verhältnis zur Kommune.
Nun läuft das Projekt ja bereits seit 2022 und soll noch bis 2025 fortlaufen. Gibt es bereits erste Daten dazu, wie die Plattform angenommen wird, wer das so nutzt, wieso die allgemeine Resonanz ist?
Ja, also wir können, glaube ich, die Resonanz als durchaus positiv, durchweg positiv sogar beurteilen. Also die Zahlen geben uns wirklich Anlass dazu. Wie gesagt, 200 Kommunen mit über 1000 Ortsteilen. Sie ist im Ländervergleich auf Platz 1. Auch das ist, glaube ich, etwas, was einfach den Bedarf auch unterstreicht. Und das zeigt vor allen Dingen auch, dass beispielsweise Vereine diesen Gemeinschaftsgefühl vor Ort über die einfachen unterschiedlichen Akteure damit darstellbar ist. Und wir nehmen das wirklich als sehr, sehr positiv wahr.
Lassen Sie uns zum Schluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Denken Sie, dass die digitale Dörferplattform auch in Zukunft fester Bestandteil des Dorflebens in Niedersachsen sein wird? Und ist es denkbar, dass vielleicht weitere Maßnahmen dazukommen? Können Sie sich da was vorstellen, was Sie sinnvoll fänden, um eben die digitale Teilhabe auf dem Land noch weiter zu fördern?
Ja, also die Erfahrungen, die wirklich durchweg positiven Erfahrungen haben wirklich gezeigt, dass sie einfach diese Lücke vor Ort, diese empfundene Lücke möglicherweise vor Ort verbessern. Nicht zuletzt auch während des Hochwassers beispielsweise war das etwas, was wirklich sehr schnell weitergeholfen hat und wo es einfach auch Verbindungen schafft, aber letztendlich auch sowas wie Einsamkeit beispielsweise auch entgegenwirken kann. Und deswegen, glaube ich, hat das Potenzial, auch in die Zukunft getragen zu werden, dass man wieder mehr auf das soziale Leben im Dorf fokussiert ist. Wir haben auch sogenannte digitale Dorfheldinnen und Dorfhelden als Multiplikatoren ausgebildet, die das wieder als Wissen multiplizieren und auch wieder Menschen anstiften, vor Ort daran teilzunehmen oder es halt auch in anderen Kommunen auszuprobieren. Und diese stetig wachsende Zahl stimmt mich wirklich zuversichtlich, dass wir da auch eine Zukunft haben werden in diesem Format. Ob es genau das Format bleiben wird oder ob wir das weiterentwickeln können, das wird sich sicherlich zeigen. Aber genau diese Teilhabe auf dem Land ist für mich auch etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil es aus meiner Sicht absolut nicht von der Postleitzahl abhängen kann, wie ich vernetzt bin, wie ich aufgestellt bin und in welcher Struktur ich lebe.
Ganz herzlichen Dank, Ministerin Wiebke Osigus, für diesen Einblick, wie das Land Niedersachsen mit dem Projekt Digitale Dörfer die digitale Kommunikation auf dem Land fördert und digitale Dienste und Services nutzt, um das Leben im ländlichen Raum smarter zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gern geschehen. Dankeschön.
Aber nicht nur in Niedersachsen gibt es erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. In Brandenburg hat das Startup Smart Village Solutions gemeinsam mit der Stadt Bad Belzig eine App entwickelt, die Nachrichten aus verschiedenen Quellen kumuliert, bündelt, zusammenstellt. Die Open-Source-Lösung wurde von zahlreichen Gemeinden für ihre eigenen Bürger-Apps aufgegriffen. Darüber, was technisch hinter dem Projekt steht, habe ich mit Philipp Willemzig von Smart Village Solutions gesprochen.
Im Gespräch.
Philipp Willemzig ist CEO von Smart Village Solutions. Die Digitalagentur unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 2009 Städte und Gemeinden dabei, Websites, Tools und Plattformen für öffentliche Einrichtungen zu entwickeln. Mit der Smart Village App fördert das Unternehmen die Digitalisierung im ländlichen Raum. Und deswegen passt Philipp grandios in diese Folge vom Ohr am Netz und ist auch heute hier zu Gast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Philipp.
Hallo Sven, ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Philipp, gemeinsam mit der Stadt Bad Belzig habt ihr die Smart Village App entwickelt und im Jahr 2019 gelauncht. Also für eine App ist die ja schon quasi richtig alt. Welche Funktionen umfasst die App denn eigentlich?
Ja, wir sind da 2019 gestartet mit so einem Mindestset, also dem kleinsten gemeinsamen Nenner, was so eine Stadt-App eben haben soll. Also ganz wichtig natürlich aktuelle Nachrichten. Da kommt dann auch gleich das Thema Push-Nachrichten, also bei Katastrophenmeldungen oder wenn es mal kurzfristig eine Straßensperrung gibt, dann senden wir da dann die Nachricht eben auch per Push. Zweiter wichtiger Punkt, Veranstaltungskalender. Wir haben ein Branchenbuch und was wir auch seit Anfang an mit dabei hatten, ist ein Verwaltungsfinder. Also Bürgerinnen und Bürger können sich über die App informieren, wo kann ich denn welche Verwaltungsleistung in Anspruch nehmen. Du hast es schon gesagt, die App gibt es jetzt eine ganze Weile. Inzwischen sind viele Dinge dazugekommen. Wir haben zum Beispiel einen Mängelmelder in der App. Sehr beliebt ist der Abfallkalender, der mich dann auch wieder per Push-Nachricht daran erinnert, rechtzeitig meine Mülltonnen rauszustellen.
Ja,
unbedingt. Uns ist auch ein wichtiges Thema, dass die Bürgerinnen über die App auch stärker lokalpolitisch mit sich engagieren können. Das heißt, wir haben ein Umfragetool, über das man dann eben auch immer wieder zu aktuellen politischen Themen über die App mal Umfragen machen kann. Und ich finde, so ein richtiges Highlight in der App ist das Augmented Reality Modul. Das bedeutet, dass ich in Bad Belzig entlang des Kunstwanderwegs nicht nur Kunstwerke, die dort real stehen, entdecken kann, sondern eben dann über die App auch virtuelle Kunstwerke entdecke.
Ach cool.
Und laufe da an einem Feld lang, da ist erstmal nichts zu sehen und dann gucke ich es eben durch die Kamera-App sozusagen dann auf das Feld und plötzlich ist da eine riesengroße Figur, die sich bewegt und Geräusche macht und kann ich mir dann von allen Seiten angucken.
Okay, also viel hat sich getan, das Ding entwickelt sich weiter, natürlich, sehr, sehr schön, aber unter uns, also eine App zu machen, also für eine Stadt, eine Gemeinde, also ich sag mal, für die öffentliche Hand, ist ja deutlich komplizierter, als einfach mal so eine App zu machen. Wo lagen dann die Herausforderungen dabei für euch zu sagen, hey, Bad Belzig, wir bringen euch jetzt mal in die digitale Welt?
Als wir damals angefangen haben, haben wir uns natürlich mal umgeschaut, was machen denn andere Kommunen? Wo sind die denn gestartet? Und wir haben erschreckend viele Stadt- und Dorf-Apps im App Store gefunden, die total leer waren oder wo die letzten Infos schon Monate oder Jahre zurücklagen. Also was wir festgestellt haben, ist ein wichtiger Punkt, ist, so eine App muss natürlich nicht nur zum Launch, sondern eben auch noch 3 Monate später und 3 Jahre später immer aktuell sein. Und deswegen, also ein Thema, was wir uns eben ganz stark drum gekümmert haben, ist zu gucken, wo kriegen wir immer wieder und vollautomatisch, ohne dass sich ein Verwaltungsmitarbeiter darum kümmern muss, aktuelle Informationen in die App. Und das hat uns dann eben auch bei der Entwicklung der Funktionen erstmal sehr geprägt und geleitet, dass wir da geschaut haben, welche Informationen gibt es denn schon? Wie können wir die gut in der App darstellen? Das war so sicher ein ganz besonderer Punkt. Und dann auch immer wieder ein großes Thema ist, dass natürlich in so einer Stadt- oder Dorf-App viele, viele lokale Akteure irgendwo eingebunden werden müssen. Also man hat einfach viele sehr unterschiedliche Menschen aus den lokalen Vereinen, aus vielleicht zivilgesellschaftlichen Initiativen, die lokalen Unternehmen, aber natürlich eben auch die Mitarbeiter der Verwaltung selbst, die hier alle stattfinden wollen. Und am Ende muss es natürlich vor allen Dingen für die Endnutzer, Endnutzerinnen passen, also die auch mit einzubeziehen. Das war dann auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Und der ganzen Sache liegt eine interkommunale Kooperationsvereinbarung zugrunde. Das müsstest du mir ein bisschen erklären, weil das klingt hochspannend, aber es klingt auch furchtbar kompliziert.
Ja, die ist tatsächlich auch erst später gekommen, wobei der Ansatz schon durchaus von Anfang an da war. Also die App in Bad Belzig ist eigentlich eine Idee aus der Brandenburger Staatskanzlei. Als die 2018 eine Digitalstrategie für das Land entwickelt haben, haben sie sich 200 Maßnahmen vorgenommen und Maßnahme 195 war, wir möchten eine Kommunal-App entwickeln. Und Bad Belzig war dann eben die glückliche Kommune, die das sozusagen pilotmäßig umsetzen durfte. Und damals war also schon von vornherein festgeschrieben in dieses Projekt, die App soll Open Source sein und damit eben dann auch für andere Kommunen einfach nachnutzbar. Und als sie dann in Bad Belzig 2019 gestartet ist und da tatsächlich auch sehr gut angekommen ist, hat sich dann das Brandenburger Innenministerium entschlossen, eine eigene Förderrichtlinie zu starten und anderen Kommunen, die eben diese App auch nutzen möchten, dabei zu unterstützen. Diese Förderung gibt es bis heute. Das heißt, die Brandenburger Kommunen bekommen 20.000 Euro vom Innenministerium, wenn sie die App einführen möchten. Und das reicht aus, um eben die Aufwände zur Ersteinrichtung und auch das erste Jahr der Betriebskosten abzudecken. Es bleibt in der Regel sogar noch was übrig, um auch Marketing zu machen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt also ein großes Netzwerk an Kommunen haben, die tatsächlich hier gemeinsam, und das ist dann eben diese interkommunale Vereinbarung, quasi gemeinsam auch diese App weiterentwickeln. Bad Belzig ist da natürlich als die ersten sozusagen immer noch vorne dabei, aber inzwischen sind auch viele andere Kommunen mit eigenen Funktionen mit dazugekommen.
Das ist großartig, weil wichtig sind ja immer Sachen, die nicht einfach nur so Pilotprojekte sind oder auch eben, was du eingangs sagtest, wir entwickeln mal eine App und dann liegt sie brach. Und dennoch geht es ja darum, da auch mit vielen Datenquellen, also wahrscheinlich auch unterschiedlichsten Datensilos zu arbeiten. Alleine wenn wir hier in Kleinmachnow mal gucken, welche Tonne raus muss, muss ich gefühlt erstmal drei Apps aufmachen, um zu sehen, welcher Entsorger holt jetzt wann welche Tonne ab. Wie habt ihr das gelöst? Ist das Open-Source-Technologie oder wie ist es organisiert im Hintergrund, dass die Daten da alle auch miteinander in dieser einen App dann kumulieren?
Ja, also Open Source ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor bei uns aus verschiedenen Gründen. Das bedeutet zunächst erstmal für die Kommune, dass sie hier eine zukunftssichere Investition hat, bedeutet, sie sind nicht abhängig von einem bestimmten Anbieter, sondern sie können über die nächsten Jahre eben wirklich frei mit dieser Software machen, was sie für richtig halten und die eben immer erweitern. Man kann einfach reingucken sozusagen, unter die Haube schauen, wie ist da was gebaut und wie kann ich das jetzt für mich lokal anpassen. Bedeutet eben auch, dass die Kommunen Investitionen sich teilen können, gemeinsam an Dingen entwickeln und ja eben letztendlich aufeinander aufbauen, anstatt dann parallel Dinge immer wieder gleich zu machen. Das Thema mit den Daten, was du angesprochen hast, das ist aber eins, das uns auch kontinuierlich beschäftigt. Wir haben inzwischen rund 300 Datenquellen erschlossen. Da kannst du dir vorstellen, ist inzwischen fast jedes Format mal dabei gewesen. Und trotzdem kommt mit jedem neuen Projekt dann auch wieder was Neues dazu. Aber so wächst und gedeiht das Ganze und ist ein schönes Ökosystem geworden.
Wie finde ich denn als interessierte Userin die App eventuell für meine Gemeinde im App Store? Also wonach sollte ich da gucken?
Also bei den Kommunen, mit denen wir unterwegs sind, das sind jetzt 40 von 11.000 in ganz Deutschland. Also da ist natürlich die Chance erstmal nicht so groß, dass jetzt jede Kommune das hat. Aber wenn die jeweilige Kommune so eine App gebaut hat, dann ist die in der Regel auch direkt unter dem Namen zu finden. Ja, also wenn ich die Bad Belzig-App runterlade, dann schaue ich eben nach der Bad Belzig-App, genau. Oder eben Detmold-App. Ja, wobei in Detmold, da heißt sie dann Appmold.
Aha, weil es lustig ist.
Weil die den Namen sich halt überlegt haben, genau. Aber das ist eben auch die Freiheit von Open Source. Jede Kommune entscheidet eben ganz individuell, wie sie das gestalten will und auch welchen Namen sie geben möchte.
So, ich finde die Idee einer eierlegenden Wollmilchsau-App für die Region oder ich sag mal den Ort, in dem ich lebe, ja großartig. Also nicht nur, dass ich dann irgendwie diese ganzen Apps für Müllentsorgung brauche und wenn ich mal gucken will, was ist denn bei mir in Laufweite mal los, wenn das alles in einer App ist, toll. Jetzt gucke ich gerade, Kleinmachnow-App gibt's nicht, Riesensauerei. Welche Informationen sollte ich jetzt, ich sag mal, dem Rathaus stecken, damit die diese App einführen? Also was legt ihr denen normalerweise ans Herz, wie man so anfängt, interessierten Gemeinden?
Ja, also tatsächlich ist es ein Thema, das einfach noch viel zu wenig Bürgermeister und Bürgermeister in Deutschland wissen, dass es dieses tolle System gibt. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Gelegenheit, auch darüber zu sprechen. Man muss schon sehen, dass so ein App-Projekt, auch wenn wir hier eben einen Baukasten zur Verfügung stellen und die Technologie eben Open Source und damit auch lizenzkostenfrei eben verfügbar ist, durchaus natürlich ein komplexes Projekt sind. Und die Freiheit, hier ganz individuell auch für die Kommune etwas zuzuschneiden, heißt eben aber auch, dahinter steckt erstmal ein Denkprozess. Was brauche ich denn lokal und wie muss es sein? Also wir sehen immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass man tatsächlich vorher sich erstmal ein bisschen ein Konzept macht. Und da hilft es natürlich, wenn das an der Stelle erlaubt ist, zu erwähnen, sich vielleicht auch einen kompetenten Partner an die Seite zu holen, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat und dann vielleicht auch durch einen geschickten Frageprozess einen da durchführt. Und dann kann es aber eigentlich auch relativ zügig gehen. Also wir haben Kommunen, die haben wirklich innerhalb von 4 Wochen mit uns so ein App-Projekt gemacht und haben da natürlich echt einen Quick-Win für ihre Digitalisierung, weil das ist mal was Greifbares. Da hat der Bürger wirklich sofort was in der Hand.
Also liebe Brandenburger Villages, einfach an Smart Village Solutions wenden. Die wissen, wie es geht und es gibt ja den App-Baukasten, aber die wissen eben auch, wie man die Tools richtig benutzt, damit es schnell vorangeht. Aber jetzt lass uns, lieber Philipp, noch einmal kurz so ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen. Das machen wir hier in dieser Episode vom Ohr am Netz mit allen, mit denen wir sprechen. Wie sieht aus deiner Sicht dank Digitalisierung das Dorfleben der Zukunft aus?
Schwierige Frage. Also zum Ersten hoffe ich, dass nicht nur Brandenburger Kommunen sich bei uns gemeldet haben. Unser Ziel ist es natürlich, Kommunen in ganz Deutschland auch mit dieser App auszustatten.
Natürlich.
Und wir haben auch schon viele. Also das ist auf jeden Fall das erste Thema. Du, Zukunft wird immer anders, als man sich das denkt, ne? Aber ich glaube, was wir jetzt schon absehen können, auf jeden Fall, da muss man nur ein bisschen mal hinschauen, ist, wir werden einen riesen Fachkräftemangel in den Kommunen bekommen.
Haben wir jetzt ja schon.
Haben wir jetzt schon. Und das wird sich in den nächsten 10 Jahren mal deutlich verstärken. Mhm. Wenn man sich da die Altersstruktur anschaut, dann wird das ein großes Thema sein, dass Kommunen wirklich gucken müssen, wie sie da handlungsfähig bleiben. Und da kann Digitalisierung natürlich ein Riesenpunkt sein. Zumal ich glaube, dass wir in Zukunft mehr Menschen auf dem Land sehen werden. Wir haben mit der Digitalisierung eben auch das Ding, dass mehr und mehr Menschen remote arbeiten können und deswegen sagen, hey, dann muss ich auch nicht mehr in einer stinkigen Stadt wohnen, sondern auf dem Land. Das wiederum aber bringt natürlich auch nochmal wieder neue Themen mit sich, wie zum Beispiel, dass eben auf dem Land die Wege einfach länger sind. Aber auch deswegen hilft es natürlich hier, digitale Angebote zu haben, sodass ich mich im Vorfeld informieren kann, wo findet denn dieses Wochenende was statt, wo komme ich hin, wann fährt der Bus tatsächlich, ist er pünktlich, kommt er verspätet, solche Themen. Also das wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Und dann denke ich, wird die KI auch nochmal ganz gehörig alles durcheinanderwirbeln. Und dann ist doch wahrscheinlich alles nochmal wieder ganz anders, als wir uns das heute vorstellen.
Also gucken wir und warten wir ab. Auf jeden Fall ist es spannend, was die Digitalisierung mit dem Dorfleben in Deutschland tut, nicht nur in Brandenburg. Vielen, vielen Dank an Philipp Willemzig. Er ist CEO von Smart Village Solutions. Gemeinsam mit der Stadt Bad Belzig haben sie eine Smart Village App entwickelt. Vor einigen Jahren, 2019 war das, daraus entstanden ist ein App-Baukasten, den jetzt theoretisch alle Kommunen und Gemeinden nutzen können, um ihre eigene App zu machen, die eben für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger genau das passende Angebot bietet. Dafür vielen Dank, lieber Philipp, und eben danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ja, spannend jetzt im Gespräch mit Philipp fand ich ja, dass sich der App-Baukasten im Grunde immer weiter erweitert, ne? Und mit jeder neuen Gemeinde, die sie implementiert, auch wieder neue Ideen und neue Impulse für neue Funktionen.
Ja, nicht jede Gemeinde braucht immer genau das Gleiche, was die andere Nachbargemeinde braucht. Hängt ja auch ein bisschen von der Größe des jeweiligen Ortes ab und auch von den Angeboten. Aber das Schöne ist halt, mit diesem Baukasten kann man sich mit relativ kleinem Programmier- und Finanzaufwand eben die perfekte eigene individuelle App für die Bürgerinnen und Bürger basteln. Also in Kleinmachnow gibt es sowas noch nicht. Ich warte drauf. Würde mich freuen, wenn die kommt. Dann muss man eben nicht mehr so viele Apps öffnen, wenn man mal wissen will, wann der Bus fährt, was vielleicht im Kino los ist, welches Straßenfest kommt und welche Mülltonne ich rausstellen muss.
Ja gut, ich meine, das Problem haben wir ja tatsächlich hier in der Stadt in Berlin auch nach wie vor.
Ne? Ja, naja, da kann ja Berlin vielleicht auch mal von Brandenburg lernen. Wäre doch auch mal schön. Tja, und das war's schon wieder mit dem Ohr am Netz, mit dieser Folge hier, dem digitalen Dorf. Aber in 2 Wochen hören wir uns ja schon wieder und da wird's auch spannend.
Na klar, da bleiben wir eigentlich so ein bisschen fast im Thema. Geht's auch um Strukturwandel. Und wir schauen uns mal an, wie Microsoft mit einem ganz großen Projekt im Rhein-Erft-Kreis den digitalen Strukturwandel, die digitale Infrastruktur weiter vorantreibt.
Ja, bis dann. Bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne, wenn sie scheint. Und tschüss.
Egal, wo ihr seid. Auf dem Dorf, auf dem Land, in der Stadt. Macht's gut.
Ciao, Sidoni.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.